Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung, diesmal im Rahmen eines Double Features. Zu dieser Wertschätzung gehört noch ein zweiter Podcast, der am gleichen Tage erscheint, nämlich ein Postmortem, das ich mit dem lieben Wolfgang Walk aufgenommen habe, zu dem Titel, um den es heute gehen soll, 1111 Memories Retold. Und mit mir hier in Erinnerungen schwelgen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo. Und vor allen Dingen wird Jochen Gebauer eines tun, nämlich hier die Rolle, glaube ich, der meisten Hörerinnen und Hörer einnehmen, der nämlich keine Ahnung hat, was zur Hölle 1111 überhaupt ist.
Das ist übrigens viel wahrer noch oder viel erschreckend wahrer, als man glauben kann. Denn dieses Spiel hat auf Steam aktuell tatsächlich 13 gezählte Bewertungen. Und daraus lässt sich eventuell ableiten, dass es sich bislang ziemlich beschissen verkauft hat. Ich habe da sogar mal beim Publisher nachgefragt, das ist in dem Falle Namco Bandai, die das vermarkten, und habe so gesagt, so hier, ne, es gibt so gut wie keine Steam-Reviews, es gibt auf How Long To Be, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihnen gesprochen habe, keine Spielzeitangaben und. Das heißt, so alle Indikatoren, die mir als Außenstehendem zugänglich sind, sagen mir, kein Schwein hat dieses Spiel gekauft. Ja, und das, die haben aber dann eher so sehr diplomatisch gesagt, so ja, also für sie war das ja auch vor allem eine wichtige strategische Entscheidung, dieses Spiel rauszubringen, und noch ist ja nicht aller Tage Abend und richtige Zahlen, belastbare Zahlen liegen noch nicht vor.
Oh wow, so. Der Publisher hat nicht gesagt, ja, endlich fragt uns mal jemand, den Ladenhüter will wirklich niemand haben.
Naja, andere Publisher oder sowas, ja, die springen hinterher irgendwie sogar freiwillig raus und sagen, das ist jetzt aber voll hinter unseren Erwartungen geblieben. Ich dachte, ich frage einfach der Vollständigkeit halber vor allem mal nach, um hier der Gründlichkeit Genüge zu tun.
Ihr könnt mir einen Eskimo einen Kühlschrank verkaufen als dieses Spiel.
Ja, genau. Ja, also mich hat es interessiert, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir haben schon bei der E3-Präsentation dieses Teasers, da lief ein Trailer zu diesem 1111. Und das sah von diesem visuellen Stil her sehr interessant aus. Das habe ich mir damals schon so ein bisschen auf die Liste gesetzt. Und dann habe ich erst im Nachgang erfahren, dass unser hauseigener Wolfgang Walk an diesem Titel mitgewirkt hat. Wenn man nämlich in die Credits schaut, wird man dort feststellen, dort steht Original Story by, und dort steht eben einmal unser Wolfgang und ein Mann namens Johan Fanies. Das ist der Gründer von DigixArt, und DigixArt ist der Entwickler dieses Spiels. Geschrieben, also written by, diese Credits gehen dann wieder an ganz andere Leute. Und in diesem Postmortem spreche ich erstens mit Wolfgang über seine Arbeit an diesem Titel und auch, was verbirgt sich denn jetzt hinter diesem Story-Credit, dass da nur diese Original Story by von Wolfgang ist. Da kann ich hier schon mal so ein bisschen anspoilern und sagen, das liegt daran, dass der Entwickler wohl zu Wolfgang kam und sagte so, hier, wir wollen diese und ja jene Geschichte erzählen, aber bislang kommt das alles nicht so richtig zusammen, und dann haben sie gemeinsam dieses Storygerüst glatt gezogen. Das ist so die ganz kurze Fassung. Darum geht's aber in diesem anderen Podcast.
Jetzt erzähl mir doch, also zwei Punkte, nämlich A, erzähl mir jetzt erstmal bitte, was 1111 denn für ein Spiel ist, denn ich habe jetzt absichtlich nicht geguckt, um die Rolle dieser Menschen einzunehmen, die jetzt nicht unter den 4 Steam-Reviewern sich befinden.
Ich habe wirklich 13. Jetzt wollen wir es nicht unterwerfen.
Ah, okay, 13. Habe ich das jetzt absichtlich so gemacht? Das heißt, bring mir das Spiel mal bitte näher. Und zweitens, wenn du es jetzt schon ansprichst, solltest du vielleicht ganz kurz erklären, den Disclaimer haben wir ja schon gemacht mit Wolfgang, aber bei mir war es ja mal so, dass ich von ein anderes Spiel, wo Wolfgang mitgearbeitet hat, nämlich Phoning Home, wo ich gesagt habe, das wertschätze ich nicht. Nicht, weil ich nicht denke, ich könnte nicht kompetent und objektiv drauf gucken, aber ich will da gar nicht so unbedingt dieses Fass aufmachen. Also denkst du, du kannst es trotz der Verbundenheit mit Wolfgang objektiv bewerten?
Ja, ich halte mich für hinreichend rücksichtslos. Das ist tatsächlich die Wahrheit.
Ja, ja.
Wir hatten neulich schon den Fall, dass ich State of Mind besprochen habe. Da habe ich auch schon mal erklärt, dass ich bin jetzt mit dem Martin Gantefer vielleicht nicht eng befreundet. Wir laden uns nicht gegenseitig zum Geburtstag ein oder sowas, aber den kenne ich schon sehr lange, den schätze ich sehr als Autor. Und trotzdem, also ich glaube, wenn ich seine Spiele nicht verrissen habe, habe ich sie im besten Falle mild positiv besprochen. Und das ist halt so, ich glaube, solange wir damit transparent umgehen und diese Verbindungen sozusagen offenlegen, dass die Leute das, wenn sie das möchten, im Hinterkopf behalten können, dann halte ich da meine Schuldigkeit für getan. Das kann jeder dann, meine Beurteilung dieses Spiels kann es durch diese Linse wahrnehmen, wenn er möchte. Ich halte mich dafür hinreichend abgebrüht, um auch trotz Wolfgangs Mitarbeit hinterher einfach unverblümt meine Meinung zu dem Titel zu Protokoll zu geben.
Dann sag uns jetzt endlich, was es für ein Titel ist. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Spiel ist.
Ja, also 1111 Memories Retold ist in erster Linie das, was wir heutzutage als so ein Narrative Game oder eben ein bisschen abwertend als Walking Simulator beschreiben würden. Also ein Spiel mit, sag ich mal, halbwegs begrenzter Interaktion. Man läuft herum, man führt Gespräche und man löst ganz simple Puzzles in diesem Spiel. Das ist das, was dort auf der interaktiven Ebene abläuft. Das Interessante an dem Spiel für mich waren zwei Sachen. Erstens die Ästhetik. Ich habe schon gesagt, das ist eine Optik, die ist angelehnt an Aquarellmalerei zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und insbesondere würde ich behaupten von einem Aquarellisten namens William Turner. Ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, was eben so Kunst aus dieser Zeit eben in der Aquarellmalerei angeht. Und das ist für mich ein bisschen hervorgestochen, wo ich die Optik dieses Spiels sehr häufig wiedererkannt zu haben glaube. Das Interessante ist auch, dieses visuelle Design, das hat Digix Arts in Kooperation gemacht mit einem Studio namens Artman. Und das sind die Macher von Wallace & Gromit unter anderem, oder auch Shaun das Schaf. Also das sind diese Claymation, also so animierte Knetmännchen-Geschichten, das ist relativ bekannt. Und mit denen zusammen haben sie diesen visuellen Stil entwickelt. Das ist ziemlich cool. Und das Zweite habe ich jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, das Ganze erzählt eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. In Digits Art, diesem Studio, sitzen auch ehemalige Entwickler von Valiant Hearts, dem ebenfalls im Ersten Weltkrieg angesiedelten Titel von Ubisoft, das ja eine kritisch, sage ich mal, sehr, sehr gute Rezeption erfahren hat. Und da hat mich sehr interessiert, wie gehen die jetzt beim zweiten Anlauf sozusagen mit diesem Thema Erster Weltkrieg um?
Okay. Das mit dem Aquarell-Look finde ich interessant, insbesondere wenn du schon William Turner erwähnst. Bei mir hier keine 2 Meter entfernt hängt ja ein Turner-Nachdruck. Das ist eins meiner Lieblingsgemälde, The Fighting Temeraire, hängt das Original in der National Gallery in London, habe ich hier einen Nachdruck hängen.
Mhm. Die sind spektakulär schön. Ich kannte den vorher nicht. Ich bin beim Googlen drauf gestoßen. Aber der hat ja auch, hat er so Marinemalerei gemacht, ne? Schiffe auf stürmischer See und so. Er hat auch ein bisschen in Öl gemalt und solche Geschichten. Super, super cool.
Also das, was ich hier hängen habe, also The Fighting Temeraire ist wahrscheinlich eins seiner berühmtesten Gemälde. Auch ein maritimes Motiv, also mit Schiffen. Und insbesondere, ich finde halt den Sonnenuntergang, den er dort malt, absolut fantastisch. Aber das jetzt nur am Rande. Er hat es mir schon ein bisschen schmackhafter gemacht. Jetzt erzähle mir mehr Erster Weltkrieg. Du hast jetzt schon Valiant Hearts erwähnt, was gute Kritik abbekommen hat, wo wir jetzt aber beide auch so der Meinung sind, oh, das geht vielleicht noch ein bisschen besser, geht vielleicht noch mit den ganzen Motiven des Ersten Weltkrieges, Schrecken des Krieges und so weiter. Inwiefern spiegelt das Spiel das wider? Ist es besser als Valiant Hearts?
Für mich persönlich ja, aber nicht so richtig viel und vor allem auch immer noch nicht so richtig gut. Aber first things first, ich erzähle mal vielleicht ein bisschen was zu der Prämisse. Es geht nämlich nicht jetzt per se um den Ersten Weltkrieg, sondern erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die eigentlich beide eher unfreiwillig in den Ersten Weltkrieg ziehen. Einmal ist es die Geschichte von dem Kurt Waldner, das ist ein deutscher Ingenieur, der arbeitet in einem Zeppelinwerk und der erfährt eines Tages, dass das Regiment, in dem sein Sohn Max Dienst tut, vernichtend geschlagen wurde. Aber der Verbleib des Sohnes ist unklar. Also verpflichtet sich der Kurt selbst als Soldat und zieht also jetzt an die Front in der Hoffnung, dass er dort irgendwo entweder das Schicksal des Sohnes aufdecken oder vielleicht sogar den Sohn tatsächlich lebend wieder treffen kann. Und zur gleichen Zeit sitzt in Kanada ein junger Mann namens Harry Lambert. Das ist ein junger Fotografenlehrling, der da in so einem Fotostudio arbeitet und der hat eine Angebetete, die Julia. Und die Julia, die, sagen wir mal, schwärmt vielleicht nicht, aber die reagiert sehr angetan, als da eines Tages so ein Major zu Gast ist und der Harry denkt sich, um seiner Julia zu beeindrucken, braucht er auch eine Uniform. Und deswegen zieht Harry Lambert in den Krieg. Der wird von diesem Major da so angeworben als Kriegsfotograf. Das heißt, der Spieler schlüpft in dem Falle dann auch noch in die Rolle von jemandem, der das Ganze quasi auf Seiten der Propaganda begleitet. Und das ist eigentlich meine relativ schöne und relativ spannende Ausgangssituation. Und daraus entspinnt sich dann so eine Geschichte. Die beiden rücken immer näher tatsächlich an die Front, wo dann die eigentlichen Kampfhandlungen stattfinden, wo Menschen in Schützengraben sitzen und so das typische Bild, das man vom Ersten Weltkrieg kennt. Und irgendwann kreuzen sich ihre Wege und es entsteht eine unwahrscheinliche Freundschaft zwischen dem Kanadier und dem Deutschen, die dann im Laufe einer Schlacht gemeinsam verschüttet werden und sich dadurch kennenlernen.
Das heißt aber, ich spiele die abwechselnd, ich spiele beide in abwechselnden spielerischen Gameplay-Story-Sequenzen.
Ganz Ganz genau. Mhm. Die haben auch ihre spielerischen Eigenarten, insofern als dass Harry eben die Möglichkeit hat, Fotos zu schießen. Das ist eine Fähigkeit, die kannst du eigentlich relativ frei einsetzen. Dir stehen so pro Tag, ein Tag ist meistens halt so eine Erzähleinheit, 16 Fotos, die du schießen kannst, und dann gibt's halt immer so kleine Aufgaben, die du erledigen musst, und das sind dann eben zum Beispiel, der Major sagt so, komm, wir machen jetzt mal bitte schön ein hübsches Propaganda-Foto da hinten vor dieser Batterie von Artillerie, die da aufgestellt ist, und dann musst du da hingehen und musst den Major hübsch ablichten. Und der Kurt als Ingenieur umgekehrt, der hat dann häufig eher so ein bisschen technische Puzzleaufgaben. Und dann musst du mal hier irgendwo ein Radio wieder zum Laufen bringen, indem du so elektrische Kabel an bestimmten Punkten anbringst und irgendwelche Schalter drehst und guckst, bis das wieder funktioniert.
Okay, jetzt habe ich mir tatsächlich ein paar Screenshots in der Zwischenzeit hier einfach mal aufgemacht, die ich mir schon vorbereitet hatte, bin mal auf die Produktseite gegangen, guck jetzt so ein bisschen drüber und stelle bei diesem Aquarell-Look des Spiels fest, dass ich mich frage, wie gut kann man denn Hotspots überhaupt identifizieren? Wie gut spielt sich das Ganze in diesem doch sehr ungewöhnlichen Look, bei dem ich mir vorstelle, es könnte schwierig sein zu identifizieren, wo kann ich denn lang, mit was kann ich interagieren, wie löst das das Spiel?
Nö, das ist eigentlich kein Problem. Das hat natürlich dann so kleine Highlight-Einblendungen, da sind dann hier irgendwelche Icons. Ja. Wenn du einem Objekt relativ nahe kommst oder sowas, dann siehst du schon, da ist halt eine Lupe oder irgendeine andere Einblendung, die dir deine Interaktion nahelegt. Zu den Nachteilen des Stils kommen wir später noch. Die sind für mich aber nicht unbedingt so auf der funktionalen Ebene. Also wie gut ist der lesbar und so. Und grundsätzlich ist der tatsächlich erstaunlich gut gelungen. Ich habe am Anfang eher gedacht, das war meine Befürchtung, ja, auf einem Screenshot sieht das toll aus wie so ein Aquarellgemälde, aber wie sieht das denn dann in Aktion aus, wenn das dann tatsächlich, wenn du da rumläufst und es gibt einige Orte in dem Spiel, da funktioniert er natürlich nicht so gut. Insbesondere, wenn du dann halt so in Schützengräben oder in so einem Minenschacht bist. Dann wirkt es nämlich eher so, als wären das einfach nur hässliche Scheißtexturen. Aber an sehr vielen anderen Stellen ist es wunderschön. Also es hat echt, echt tolle visuelle Momente, wo du wirklich so das Gefühl hast, dich durch so ein belebtes Gemälde zu bewegen. Und es macht damit sogar an einigen Stellen sehr clevere Dinge. Mal als konkretes Beispiel, es gibt eine Stelle im Spiel, da bist du dann auf der, gehst du über, nach einer Schlacht über ein Schlachtfeld, und der Kurt sucht ja nach seinem Sohn, und dort sind lauter gefallene Soldaten auf diesem Feld, und die kontrollierst du so nach und nach, und da wachsen ganz viele Mohnblumen. Diese Mohnblumen ist ein relativ bekanntes Motiv aus dem Ersten Weltkrieg. Da gibt es etwas, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder in irgendeiner Form belegt, aber angeblich wuchsen dann hinterher dort, wo die ganzen Menschen gestorben sind, diese Mohnblumen, weil die Körper der Gefallenen da als Dünger funktioniert haben. Dementsprechend ist diese Mohnblume sowieso von hohem symbolischen Wert. Und diese Mohnfelder in dieser Art der Grafikdarstellung, wenn die Kamera noch weit weg ist, sind einfach rote Flächen und sehen aus wie riesige Blutlachen, die dann aber zu diesen Blumenfeldern werden.
Vielleicht ganz kurz noch, warum auch die Mohnblume insbesondere im englischsprachigen Raum ein Symbol ist und wahrscheinlich mit Absicht eingesetzt wird. Es gibt im Englischen, im englischsprachigen Raum die Remembrance Poppies oder auch nur Poppies genannt, die am Revers getragen werden. Also Mohnblumen oder mohnblumenartige oder halt Symbole, die aussehen wie Mohnblumen, um an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu erinnern. Also im englischsprachigen Raum dient die Mohnblume sehr, sehr exemplarisch und sehr, sehr bekanntermaßen als das Symbol für die Toten des Ersten Weltkriegs.
Genau. Und angeblich, wie gesagt, aus diesen Gründen, weil angeblich da auf den Gräbern der Gefallenen der Mond.
Ah, okay. Siehst du, den Teil wusste ich nicht. Erzähl mir noch ganz kurz was zum Spielerischen. Du hast es ja schon einen Walking Simulator genannt. Jetzt hast du aber auch gesagt, der eine kann Fotos schießen, der andere kriegt so rudimentäre Rätsel. Aber wenn du es ein Walking Simulator nennst und nicht ein Adventure, gehe ich davon aus, dass das wirklich spielerisch, was den Anspruch angeht, sich eher im rudimentären Bereich bewegt.
Richtig. Der Anspruch ist sehr niedrigschwellig. Ja. Und offen gestanden, dann sage ich es jetzt an der Stelle auch einfach gleich mal rundheraus, das Gameplay ist eher eine Kugel am Bein als der Wind unter den Flügeln dieses Spiels.
Okay. Das ist ja aber was jetzt dieses Spiel nicht exklusiv hat, was das Genre der Walking Simulators angeht. Das kommt ja häufiger mal vor, dass wir oder dass auch andere Leute sagen, boah, ohne Gameplay wäre es sogar noch besser gewesen.
Das trifft hier zu großen Teilen zumindest zu. Es gibt ein paar Elemente, die sind tatsächlich gut. insbesondere das Fotografieren bei Harry. Ich habe ja neulich schon mal so ganz kurz zwischendrin in den Raum gestellt, dass ich es sowieso diese Fotomodi, wie sie zum Beispiel jetzt auch in Assassin's Creed Odyssey drin waren und sowas, das ist ein interessantes Kreativspielzeug. Und hier, und da hatte ich schon so ein bisschen drüber theoretisiert, ob man das nicht noch besser integrieren kann. Und das Spiel versucht es, indem es eben zum Beispiel dir dann immer wieder die Gelegenheit gibt, als Harry einen Brief nach Hause an die Julia zu schreiben, wegen der er ja in den Krieg gezogen ist. Und dann kannst du auswählen, welches Foto denn du nach Hause schicken möchtest. Und die Julia schreibt dann dir zurück und geht auch ein bisschen drauf ein, was du ihr da geschickt hast. Also kannst dann halt ein Foto von ganz vielen arbeitenden Soldaten schicken und dann schreibt sie halt zurück. So, oh, ist ja schon beeindruckend, ne, wie viele Menschen da hier an der Freiheit arbeiten und sowas. Aber wenn du ihr dann zum Beispiel ein Foto von diesem Major Barrett schickst, den sie ja sowieso schon so ein bisschen angehimmelt hat, sagt sie dann halt sowas wie, ah, der sieht ja auch schon wieder richtig stramm aus, sozusagen. Wo du so als Spieler, der jetzt in der Rolle von Harry bist, denkst du so, von dem kriegst du nie wieder ein Bild.
Ah, und wie ist das bei dem Deutschen? Also du hast ja schon gesagt, der hat eher so diese Puzzle-Rätsel-Elemente.
Ja, genau. Ja, da ist es tatsächlich relativ furchtbar geworden. Also der Kurt, der repariert halt hier mal ein Radio oder der soll mal Munitionsnachschub holen oder du hast da irgendwo mal so ein ganz billiges Lorenrätsel oder du schiebst mal eine Kiste aus dem Weg. Aber ja, das mit dem Radio reparieren ist jetzt natürlich narrativ ein bisschen besser eingebettet. Er ist ja immerhin Ingenieur und so, aber das trägt nichts dabei. Das verzögert den Fortgang der Geschichte. An die Stellen, wo du dann auf einmal irgendeine blöde Kiste wegziehen musst, das ist halt völlig nutzlos. Das ist einfach nur Interaktion um der Interaktion willen, um in irgendeiner Form zu sagen, so, ja, seht ihr, so, wir haben das interaktive Medium nicht nur zum Spaß gewählt, sozusagen. Es gibt da extrem wenig auf der Seite von Kurt, das tatsächlich lohnenswerter interaktiver Inhalt ist. Es gibt eine Sache, um sie mal positiv zu erwähnen. Du bist erst unterwegs in so Tunneln und dann kannst du mit so einer Art Stethoskop versuchst du den Feind abzuhören. Ja, da haben sie Tunnel gegraben bis relativ nah an die feindliche Stellung heran. Also in diesem Falle hier Kanadier, Engländer und so. Und dann versuchst du die dadurch zu belauschen und dann gibt's hinterher eine sehr schöne, passende Stelle, wo du aber auf einmal dein krankes Kind zu Hause, also der Kurt hat noch eine Tochter zu Hause, auch mit so einem Stethoskop abhörst und das ist spielmechanisch identisch. Und diese Dualität so zwischen Krieg, Frieden, Heimat und Front und sowas, das fand ich sehr, sehr gelungen. Aber das ist wirklich, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was mir da als positiv in Erinnerung geblieben ist.
Also jetzt muss ich, bislang zumindest, hast du jetzt noch mir nicht einen einzigen guten Grund geliefert, warum ich für dieses Spiel 30 Euro ausgeben soll, um ehrlich zu sein. Denn bei aller Liebe für das Setting, und ich finde gerade so Erster Weltkrieg, ist gerade in unserem Medium ein Setting, in dem noch sehr, sehr viel gehen würde, das eher unterrepräsentiert ist, insbesondere im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. Ich finde generell solche Erzählungen, die vor so einem historischen Kriegshintergrund spielen, immer sehr, sehr interessant. Macht's denn wenigstens erzählerisch irgendetwas, das es rechtfertigt, dieses Geld auszugeben?
Jein. Klares Jein von mir.
Ja, klares also sowohl als auch.
Es kostet nur 25 Euro auf Steam.
Ach so,
also damit 30, ja, die kannst du stecken lassen.
Ich dachte, ich habe 29 gelesen.
Nee, 25.
Oh.
Und,
hast du mich ja lesen. Passiert Alsemo. Alsemo verlese ich mich, gell, wenn ich da gucke und dann, ich halte die Klappe.
Hat er wieder geschielt, ne?
Ich schiele nicht.
Also, zwei Sachen. Das eine habe ich schon genannt, das will ich nochmal bekräftigen. Ich finde, das ist alleine schon als ästhetische Erfahrung ist es wertvoll, weil ich diesen Stil sehr, sehr schön gelöst finde. Und es gibt Momente in dem Spiel, wo ich gedacht habe, so alleine für den künstlerischen Wert dessen, was sie visuell geschaffen haben, nicht schlecht. Ist aber wahrscheinlich nicht der Punkt, wo man jetzt sagen würde, alleine deswegen geben sie so viel Geld vor, außer wir haben halt hier die Hardcore-Ästheten unter den Hörern. Das heißt, die Erzählung muss es ein bisschen rausholen und deswegen das klare Jein. Die Erzählung ist für mich an sich erstmal schön angelegt und die macht auch vieles richtig. Die ist in sehr viele kleine Häppchen unterteilt. Und am Anfang ist es ja so, Harry und Kurt starten jeder für sich in den Krieg. Und sie machen das sehr schön, dass die Annäherung der beiden, deren Wege sich ja dann irgendwann kreuzen, der Schlacht von Vimy, diese Häppchen werden immer kürzer, je näher sie sich auch geografisch kommen, bis es dann hinterher gar nicht mehr so ist, dass tatsächlich so eine Art Umschnitt stattfindet, sondern die Kamera wandert sozusagen so ein paar Meter nach links oder rechts und dann ist dann auf einmal von Harry und zu Kurt gewechselt. Das ist zum Beispiel inszenatorisch sehr, sehr schön gelöst. Und die Erzählung hat einige, finde ich zumindest, sehr, sehr starke Höhepunkte, die echt gut gelungen sind, wo sie sehr schön dieses Thema einfangen. Erstens, das ist so das, was auch Wolfgang dann mir beschrieben hat als das zentrale Element, ne? Rechtschaffende Menschen, die versuchen, im Krieg ihre Menschlichkeit zu erhalten. Und auch dieses Motiv dieser unwahrscheinlichen Freundschaft, das bringen die gut rüber. Zum Beispiel, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, es gibt ja eine Szene auf einem Soldatenfriedhof, wo du dann als Kurt einfach nur die Gräber der Gefallenen abklapperst. Und das ist halt echt cool. Also cool ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es ist wirklich schon, also das geht dem Spieler auch, finde ich, also mir ging es so, mir geht das emotional nahe. Du bist dann in der Rolle dieses Vaters und einerseits willst du ja, hast du so Erlösung durch Klarheit, aber andererseits dann auch Gewissheit, der Sohn ist tot, wenn du jetzt den Namen dort irgendwo findest. Und dann ackerst du dich durch diesen riesigen Friedhof und es fängt halt an, anhand der Regimentsnummern kannst du erkennen, dass du sozusagen dem Bereich immer näher kommst. Das fängt an mit Regiment 187 und sowas und dein Sohn war halt irgendwie im Infanterieregiment 125 und die Zahlen werden immer niedriger, du kommst immer dieser Wahrheit immer näher. Das ist ziemlich stark gewesen. Das war sehr, sehr cool. Auch die Szene, die ich vorhin da mit diesen Mondfeldern beschrieben habe und so weiter. Das ist echt gut. Und diese Highlights wiegen schon sehr stark. Aber das Spiel hat leider auch so ein paar Lücken, wo du denkst, ich verstehe das nicht. Also es gibt Momente, da handelt der Kurt, der kommt dann nach Hause und dann bricht er nochmal auf. Und du denkst dir so, wieso macht er das? Das ergibt keinen Sinn. Wie glaubt er, dass er da jetzt überhaupt irgendetwas auffinden wird? Wieso geht das jetzt alles so schnell und hü und hot? Es ist jetzt ein bisschen vage, weil ich das jetzt nicht explizit spoilern will. Das ist wirklich so ein bisschen so Richtung Finale des Spiels. Es gibt Szenen, wo Harry und Kurt dann aufeinandertreffen und dann haben die natürlich Verständigungsschwierigkeiten. Das ist an sich auch schön gelöst. Das Spiel hat halt einen deutschen Sprecher für den Kurt und einen englischen Sprecher für den Harry. Auch super besetzt übrigens. Also einmal Elijah Wood, der kennt wir alle als Frodo, okay. Der spricht den Harry. Und Sebastian Koch kennt man unter anderem aus Das Leben der Anderen, spricht den Kurt. Und insbesondere der Kurt ist exzellent gesprochen von dem Koch.
Wo haben die denn?
Fantastisch.
Das ist aber mal richtig, sich eine Vertonung richtig kosten lassen. Da muss ich gerade mal einhaken. Also das ist ja wirklich ungewöhnlich. Also gerade auch noch für so ein in Anführungszeichen jetzt unbekanntes Spiel.
Ja, also wirklich beeindruckend. Und also der Sebastian Koch spricht den Kurt Waldner wirklich super. Also insbesondere vor allem auch, was auch ein sehr schönes Element ist, der Kurt Waldner schreibt Briefe nach Hause. Die schreibt er dann ein bisschen absonderlicherweise in Englisch. Ist aber trotzdem sehr, sehr schön gesprochen alles. Und du kannst als Spieler dann immer den Teil bestimmen, den er an seine Tochter adressiert. Also da gibt's dann halt so drei mögliche Passagen, die du hinzufügen kannst, beziehungsweise du hast die Auswahl zwischen drei Möglichkeiten, die er dann hinschreibt und davon dann auch noch so zwei, drei pro Brief. Und das ist schon sehr gut gemacht, weil du entscheidest als Spieler dort eigentlich so kategorisch, lügst du das Kind an und sagst so, hey, alles cool, ich komme auch bald nach Hause? Oder bist du eher ehrlich und sagst, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert und ich hoffe, dass das gut geht, aber keine Ahnung. Und das ist schon echt gut. Also das ist schon echt gut und du drückst dann so eine Taste und dann erscheint so langsam diese Schrift, die von dem, was der Kurt da hinschreibt, und dann kannst du halt eben auswählen, willst du das wirklich schreiben? Und das ist ein simples interaktives Element, das haben wir auch schon besser gesehen in Emily is Away, wo man auch noch so selber getippt hat, wenn du dich erinnerst. Aber hier alleine dieser blöde Tastendruck, mit dem du das dann selber hinschreibst, das ist schon ziemlich gut. Aber wie gesagt, es gibt dann halt echt so viele Sachen, weil Harry und Kurt, die versuchen das miteinander zu kommunizieren und du denkst dir so, die müssen sich dann ihre Namensabzeichen zeigen, damit sie verstehen, ah, du heißt also Harry und ah, ich heiße Kurt. Wo man sich denkt so, ey, ich Tarzan, du Jane, ja, das hat sogar da geklappt. Du deutest auf dich und sagst Kurt und dann weiß jeder, du teilst gerade deinen Namen mit und ich glaube, da war halt das Animationsbudget vielleicht nicht hoch genug. Also die haben halt keine Körpersprache, die versuchen keine Zeichensprache und solche Geschichten. Und es gibt halt leider auch echt viele Momente im Spiel, wo es halt seltsam ist, wo es nicht so richtig die Motivation oder auch vor allem die Handlungslogik der Figuren ist nicht nachvollziehbar und vor allem es driftet nach hinten raus dann auch in eine eher, ich möchte fast sagen, märchenhafte Erzählung ab. Also das ist jetzt schon, es ist kein weltbewegender, aber es ist ein Spoiler, falls Sie springen möchten, meine Damen und Herren, aber Harry baut dann hinterher einen Fesselballon und fliegt mit diesem Ballon, der auch noch irgendeinen Propeller als Antrieb hat, wie auch immer das funktioniert, dem Kurt hinterher, der jetzt noch zum zweiten Mal aufgebrochen ist in den Krieg, um ihn vor Schlimmsten zu bewahren. Und findet ihn dann auch noch. Und das ist dann, da gibt es auch dann so eine ganz surreale Traumsequenzartige Passage, wie er ihm da hinterherfliegt und so. Und das ist eine sehr eigenartige Geschichte, wo ich mir gedacht habe, so, ich kann mir vorstellen, wie das im Kopf von diesem Jörn van Nies als künstlerisch wertvoll abgelaufen ist. Aber für mich ist es halt, es entrückt mich einer sehr unmittelbaren und auch sehr menschlichen Geschichte, in dem das Ganze in dieses eigenartig surreal Traumhafte dann gezogen wird, wo ich dann hinterher auch nicht mehr weiß, ist das Erlebte jetzt real oder soll das jetzt alles nur noch ein Fortläufer sein? Die Erklärung ist immer, dass es ja so darum geht, es sollen Erinnerungen sein, die hier erzählt werden. Damit wird auch so ein bisschen der Grafikstil begründet, ne? So eine, die vage Erinnerung, wo halt einfach nicht alles irgendwie so bis ins kleinste Detail ausdefiniert ist. Die Erzählung, die eher so Vignetten dieser Erlebnisse darstellen und so. Und das passt alles, aber an der Stelle, ehrlich gesagt, zumindest für mein Erleben, das war ein Rückschritt, weil dann bin ich eher weg von diesen Figuren, die für mich plastisch und real sind. Und dann ist auch mein emotionales Investment dadurch reduziert.
Wie lang ist das Spiel?
Ach, nicht lang, so 5 Stunden.
Das ist halt, also es, jetzt so aus deiner Schilderung heraus, sitze ich so ein bisschen da und denke mir, ist das so vielleicht so eins der grundlegenden Probleme des Mediums, das es noch nicht so ganz gelöst hat? Ist so dieses, alles, was du jetzt erzählst, wenn das jetzt ein Film wäre, würde ich jetzt sagen, ach, weißt du was, bei Gelegenheit gucke ich mir den einfach mal an. Das klingt zumindest so, wenn er irgendwann mal auf Netflix ist oder selbst wenn er irgendwann mal im Fernsehen kommt oder selbst im Kino, wo ich irgendwie 10 Euro oder 7 Euro am Kinotag für die Karte ausgebe. Wenn es jetzt ein Buch wäre oder ein Roman wäre oder eine Novelle wäre, würde ich vielleicht sagen, ach, weißt du was, liest du mal rein. Klingt zumindest so, als hätte das einige nette Elemente, die würden mich jetzt weiter interessieren. Aber im Medium-Spiel stehst du so davor und denkst dir, 25 Euro? Nee. Gut, ich meine, ich könnte jetzt natürlich hingehen und könnte einfach sagen, hier, wir haben es ja auf unserem Steam-Account, nehme ich an. Ich kann es ja jetzt einfach spielen. Aber wenn ich versetze mich jetzt einfach in die Rolle des Hörers, wo du halt immer so eine hohe Hürde hast.
Ja, also der Einstiegspreis zum einen und zum anderen, also das größte Problem des Spiels ist halt tatsächlich dieses Gameplay. Und das ist keine gute Aussage für ein interaktives Medium. Es gibt zum Beispiel auch ein Spielelement, nämlich Sammelgegenstände. Und das hätten sie sich um Gottes Willen schenken sollen. Und das auch noch gleich aus zwei Gründen, weil zum einen diese Sammelgegenstände, das sind halt so, brauchst du halt so drei, das ist, in der Spielwelt sind das alles komische, nicht erkennbare Fetzen, wie so abgerissene Notizzettel. Und die setzen dann ein historisches Artefakt zusammen, das du in einem eigenen Menü aufrufen kannst. Und dann erfährst du zum Beispiel halt weitere Informationen über die deutsche Gasmaske, über Propaganda im Ersten Weltkrieg und so. Das sind wirklich teilweise interessante Hintergrundinformationen. Dass ich aber diese beschissenen Zettel einsammeln muss, bevor sie das Spiel mir anbietet, ehrlich gesagt, das ist für mich ein Nachteil und kein Vorteil, weil nämlich Art 2 in diesem Spiel auf einmal diese Collectibles einzusammeln, die dann teilweise, also erstens höchst willkürlich verteilt sind. Du bist irgendwo an einer Stelle in einem Haus, dann guckst du in eine Schublade mit Kurt, da ist ein Zettel drin. Hinterher in dem gleichen Haus guckst du in eine andere, eine ähnliche, vielleicht sogar die gleiche Schublade oder wenn dann nur zwei weiter mit Harry und dann ist da wieder ein Zettel drin. Und die sind dann auch teilweise noch in hochdramatischen Szenen, liegen irgendwo diese Zettel rum, wie du dann hinterher feststellen musst und sowas. Und es ist einfach nur ein völlig idiotisches Designelement, das einfach nicht in dieses Spiel gehört hätte.
Okay, das klingt tatsächlich ein bisschen gut, ist aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, jetzt fiel mir gerade was ein, was mir mal ein Indie-Entwickler vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, was Steam angeht. Bei einem Spiel, was sie live gestellt haben auf Steam, was sie veröffentlicht haben, und sie hatten keine Achievements drin und die meisten Kritiken waren bei Steam negative Bewertungen, weil keine Achievements. Also vielleicht ist sowas, vielleicht musst du sowas in der Zwischenzeit einbauen. Ist natürlich legitim, wenn du jetzt sagst, aber es ist trotz aller Zwänge schlecht. Wahrscheinlich, damit du auf die notwendige Menge der Achievements kommst und nicht die ganzen Leute hast, die sich drüber beschweren, dass du ja keine hast.
Ja, ihre 13 Steam-Reviewer waren nicht so unglücklich deswegen. Also ich sag mal, das hätte man sich durchaus trauen dürfen in diesem Falle. Eine andere Geschichte, das diskutiere ich tatsächlich auch kurz mit dem Wolfgang in dem Postmortem zu dem Spiel, ist halt, wo ich ihm so ein bisschen die Frage gestellt habe, ob das nicht dem begrenzten Vokabular von Computerspielen geschuldet ist, dass es einfach so wenige Blaupausen gibt für nicht aggressives Gameplay, dass ein Team, das wie in diesem Falle erkennbar seinen Schwerpunkt eben auf der visuellen und auf der erzählerischen Ebene hat und nicht in der Gestaltung von Spielmechanismen, einfach auch wenig hat, worauf sie zurückgreifen können. Weil solche Leute, die müssen halt sozusagen, um es jetzt mal böse zu formulieren, abkupfern. Die gucken, was gibt's denn schon an Spielmechaniken und derer bedienen sie sich. Und das heißt, die nicht aggressiven Ausdrucksformen, die das Medium-Computerspiel hervorgebracht hat, nämlich es gibt mal eine Schleichpassage, es gibt Puzzles, es gibt Collectibles, derer bedienen sie sich. Und jetzt hätten sie hier sozusagen einen eigenen interaktiven Ausdruck schaffen müssen. Und das ist natürlich für ein Team, das für mich zumindest jetzt erkennbar halt seine Schwerpunkte in Design und Erzählung hat, das machen sie vielleicht auch richtigerweise, versuchen sie das erst gar nicht. Aber das behindert natürlich dann komplett den Ausdruck im Interaktiven und macht ihn eigentlich hinterher zu so einem Holzbein.
Ja, das ist halt vor allen Dingen, ist das was, wenn du jetzt sagst, welche nicht aggressiven Ausdrucksformen und Gameplayformen existieren einfach. Da muss man jetzt ja sagen, dass das Genre der Walking Simulators, das ja despektierlich so genannt wird und wo ja schon im Mittelpunkt steht, okay, wessen bedient es sich? Der Mechanik des irgendwo Langlaufens, die ja jetzt intrinsisch nicht unbedingt die interessanteste auf dem Planeten ist. Aber weil du gerade auch noch andere genannt hast, Schleichpassagen, insbesondere Rätsel. Also das Spiel könnte ja rein theoretisch, es zwingt ja niemanden, der Game Designer wird ja nicht dazu gezwungen, wie du jetzt gesagt hast, einfach so rudimentäre Rätsel einzubauen, wie es ja häufig in diesem Genre der Fall ist, dass die halt einfach drin sind, damit welche drin sind. Die könnten ja auch gutes Rätseldesign haben. Es wäre so ein Spiel denkbar, an den ein oder anderen Stellen ein gutes Rätsel ist. Ein Rätsel, das, wo man tatsächlich drüber nachdenken muss, das gut designt ist, das nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist. Aber dann merkt man ja wiederum, dass die gleichen Designer dann Angst davor haben, oh Gott, da könnte jemand festhängen. Wir wollen ja eigentlich eine Geschichte erzählen. Und dann hast du halt am Ende ein Spiel, was sich selbst im Weg steht.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, die können kein gutes Game Design. Denen fehlte der Mut zur Lücke, dass sie halt an den Punkten, ja, an den wenigen Punkten, wo es gut funktioniert, da hätten sie es einfach bei bewenden lassen sollen. Diese Fotografiemechanik oder die wenigen Momente, wo ihr Game Design tatsächlich den Inhalt ihrer Geschichte unterstreicht, das hätten sie durchaus tun sollen. Aber ansonsten hätten sie es halt einfach dabei belassen sollen, dass das eben nur eine interaktive Erzählung ist. Es ist ein bisschen schade natürlich, also wenn wir so auf diese typischen Walking Sims schauen, häufig sind es ja auch Spiele, die man so als Explorative Games bezeichnet. Und das bietet nicht viel Raum für eine interessante Exploration. Es ist jetzt nicht so, dass man in dem Spiel zum Beispiel ein starkes Visual Storytelling hätte, sodass du irgendwo hinkommst und denkst, ah, diese Szene, die erzählt eine Geschichte. Aber diese ästhetische Wirkung des Spiels zum Beispiel, die ist schon stark. Und die Geschichte hätte man da tatsächlich diese Ecken und Kanten noch weggebügelt, ja, anstatt sich mit Gameplay zu befassen. Das zusammen hätte, glaube ich, für mich unterm Strich ein Spiel ergeben, wo ich wirklich schon gesagt hätte, das ist toll. Das kann ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Auch natürlich für Leute, die nicht unbedingt eine starke interaktive Erfahrung suchen. Aber so, muss ich sagen, haben sie eigentlich das Spiel doch, also für mich haben sie ihr Werk selbst sabotiert dadurch.
Gut, dann entnehme ich dem Ganzen wohl, dass wir hier nicht über eine Vollpreisempfehlung reden und über ein, oh mein Gott, laufen Sie los, kaufen Sie dieses Spiel.
Nee, leider nicht. Das ist halt echt das Ding. Eine Anmerkung noch zu diesem visuellen Stil. Das ist ganz interessant. Auch da habe ich mit Wolfgang nochmal drüber gesprochen. Falls das jemand interessant findet, das auch nochmal in dieser Diskussion dann zu hören. Diese starke Abstraktion, die durch diesen Aquarellstil entsteht, die wird auch noch begleitet dadurch, dass das Spiel anders als man das vom modernen Antikriegsfilm zum Beispiel gewohnt ist, sich nicht mit den expliziten, brutalen Kriegsfolgen großartig auseinandersetzt. Also es geht um den Schmerz der Zurückgebliebenen weniger als um das Leid der Gefallenen oder die Grausamkeit des Krieges an sich. Das heißt, es gibt ganz wenige Schlachtszenen überhaupt, meistens eher nämlich eben sowas wie Friedhöfe und ähnliches. Und diese Schlachtszenen sind durch diesen Aquarell-Look sehr stark sozusagen zurückgenommen. Es gibt im ganzen Spiel eine einzige Szene, wo tatsächlich mal sowas wie große Blutspritzer oder so zu sehen sind. Und ansonsten ist das Ganze so weit durch den Stil und auch die Inszenierung zurückgenommen, dass man zwischendrin so ein bisschen denkt, so boah, die Kriegsgräuel werden ja sogar viel stärker ausgeblendet eigentlich, als dass sie aufgezeigt werden. Und das war zumindest für mich erstmal ein Gegenstand der Irritation, wo ich aber im Nachgang hinterher dann zumindest meinen Frieden mitgemacht habe, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist einfach nicht die Perspektive, die dieses Spiel einnehmen will. Es geht darum, was macht es mit diesen Menschen, diesen Überlebenden in diesem Falle, oder was es zeigt sozusagen die Kriegsfolgen am Beispiel der Hinterbliebenen. Und das war eigentlich tatsächlich so jetzt unterm Strich gar keine schlechte Entscheidung, muss ich sagen, auch wenn es mich erst irritiert hat, weil ich erst gedacht habe, boah, da wird eine Erschießung angedeutet, aber ich sehe nichts. Feigheit, da hier wirklich mal Grausamkeit zu zeigen und den Krieg sozusagen in all seiner Widerlichkeit durchzuexerzieren. Und im Nachgang habe ich gedacht so, nee, das ist eher von meiner Erwartungshaltung geprägt gewesen. Und das war tatsächlich ein sehr subtiler Umgang mit der Thematik, der aber am Ende vielleicht sogar bedrückender gewesen ist, als wenn sie jetzt da ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen hätten.
Gut, mein Informationsbedarf an 1111 ist gestillt.
Mhm. Ja. Ich resümiere vielleicht ganz kurz. Also es hat für mich einige echt starke Momente, es hat ein paar echte Highlights. Es ist visuell, finde ich, tatsächlich ein sehr interessanter und wirklich künstlerisch wertvoller Titel geworden. Ich möchte ihn trotzdem nicht im Vollpreis empfehlen. Aus den genannten Gründen, was das Gameplay angeht. Und auch, weil die Story, ehrlich gesagt, wenn die noch so richtig, richtig cool an allen Ecken und Enden für mich funktioniert hätte, dann hätte ich das vielleicht sogar durchgehen lassen, aber so nicht. Dementsprechend kriegt das Spiel eine Sale-Empfehlung, je nach persönlicher Schmerzgrenze. Ich würde mindestens 50% Nachlass selber hier verordnen als Dr. Peschke. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt Interesse daran haben, dann können Sie sich noch meine Diskussion mit dem Wolfgang über das Spiel und seine Arbeit daran anhören in dem Postmortem, das zeitgleich erscheinen sollte. Das war's mit der Wertschätzung zu 1111 Memories Retold. Ich hoffe, euch hat es Vergnügen bereitet. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame halbe Stunde grob. Falls doch Diskussionsbedarf besteht, forum.gamespodcast.de, dann können wir uns dort gerne noch gemeinsam weiter über diesen Titel unterhalten. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.